Wenn das Vollkommene kommen wird, wird Stückwerk aufhören. Das Vollkommene. Das Vollkommene hat Gott für uns vorbereitet, durch Jesus hergestellt. Und es wird anfangen, sichtbar zu werden, wenn Jesus wiederkommt. Die Erwartung, dass Gott in diese Welt kommt, finden wir in dem Begriff Advent zum Ausdruck gebracht. Advent wurde im Römischen Reich als Ausdruck verwendet, die Erwartung auszudrücken, dass ein Amtsträger kommt, ein Kanzler, ein König, ein Kaiser oder ein Gott in einen Tempel. Alle Christen bekennen diesen Advent in der ersten Ankunft Jesu auf dieser Erde und auch sein Wiederkommen in ihrem christlichen Glaubensbekenntnis. Adventisten haben diesen Begriff sogar in ihren Namen aufgenommen. Warum? Heute, vor 172 Jahren, am 22. Oktober 1844, wurde von einer Gruppe Christen in Nordamerika die Wiederkunft Jesu erwartet. Der Baptistenprediger William Miller war nach dem Studium der Offenbarung und des Buches Daniels zu der Überzeugung gelangt, dass an diesem Tag Jesus wiederkommen würde. Und diese Erwartung motivierte ihn so sehr, dass er seine ganze Kraft, sein ganzes Geld, seine ganze Tätigkeit in die Verkündigung dieser Erwartung setzte. Und nicht nur er, viele andere. Am Ende habe ich gelesen, glaubte jeder 10. Amerikaner, dass Jesus wiederkommen wird. Doch ihre Erwartung wurde enttäuscht. Ihre Hoffnung auf das Ereignis erwies sich als Stückwerk. Wie enttäuscht mussten sie sein, als sie am Morgen des 23. Oktober auf dem Feld standen, die Sonne aufging und Jesus nicht gekommen war. Sie erwarteten das Beste, was sie sich vorstellen konnten, das Vollkommene. Und was kam? Nichts. Wie sollten sie damit umgehen? Benjamin Franklin, der amerikanische Politiker, hatte 50 Jahre zuvor etwas Interessantes gesagt. Und ich habe es mir aufgeschrieben. Er sagte, nichts schmerzt so sehr wie fehlgeschlagene Erwartung. Aber gewiss wird auch durch nichts ein zum Nachdenken fähiger Geist so lebhaft wie durch sie erweckt, um die Quelle seiner irrigen Voraussetzungen zu entdecken und womöglich künftig richtiger zu ahnen. Nichts schmerzt so sehr wie fehlgeschlagene Erwartung. Warum ist das so? Wenn wir über den Begriff Erwartung nachdenken, dann wirkt er, obwohl wir ihn oft verwenden, etwas paradox. Denn Wörter, die mit er beginnen, zeigen normalerweise, mit welcher Tätigkeit ein Zweck erreicht wird. Ich habe mir etwas erarbeitet. Durch viel Anstrengung und Mühe habe ich es geschafft, etwas zu etwas zu bringen. Ich habe mir etwas erspart. Ich war knauserig und habe was zur Seite gelegt. Ich habe es geschafft, mein Vermögen zu bilden, indem ich sparsam war. Ich habe mir etwas erdacht. Durch Denken eine Geschichte geschaffen. Durch Denken eine Theorie entwickelt. Ich habe etwas erwartet. Also eigentlich durch Nichtstun etwas bewirkt. Und tatsächlich kommt der Begriff warten von einem alten deutschen Wort, nämlich von Warte. Die Warte. Die Warte ist ein Ort zur Beobachtung, eine erhöhte Stelle oder ein Turm zum Ausgucken. Tatsächlich ist also Erwarten im Gegensatz zum Bewirken etwas ganz Passives. Nicht ich soll etwas tun im Hinblick auf das erwartete Ereignis, sondern jemand anders. Miller erwartete Jesu Ankunft am 22. Oktober 1844. Warum? Er hatte die Bibel studiert und das Wort Gottes so ausgelegt, dass er und andere zu dieser Vermutung kamen. Und da die Gründe so stark waren, war für ihn und seine Mitstreiter es eine Gewissheit, die ihr Leben prägte. Tatsächlich war also diese Erwartung das Ergebnis eines Lernprozesses. Nachdenken über Texte. Und das ist ein Weg, wie wir Erwartungen bilden, nämlich durch Lernen. Ich weiß, meine Frau näht gerne. Ich weiß, meine Frau mag Türkis. Und ich vermute daher, dass es ihr gefallen wird, wenn ich ihr einen laufenden Meter Stoff in Türkis zum Nähen mitbringe. Ich erwarte, dass sie sich darüber freuen wird. Und wir nennen diese Erwartung eine antizipierende Erwartung. Und die Enttäuschung dieser Erwartung kann ich gut verkraften, denn sie lässt mich etwas lernen. Was? Der Stoff kommt nicht gut an? Warum? Ich möchte wissen, was war falsch. Wie Franklin gesagt hatte, die fehlgeschlagene Erwartung ist der größte Motivator, irrige Voraussetzungen zu entdecken und künftig richtiger zu ahnen. Und tatsächlich, das ist doch das, was ich möchte. Ich möchte wissen, warum dieser Stoff keine fröhliche Dankbarkeit erzeugte, damit es das nächste Mal besser funktioniert. Aha, kein Bio-Zertifikat. Meine Frau nähert gerne für Säuglinge und kleine Kinder. Und da ist es wichtig, wenn sie dran nuckeln, dass es eine gute Qualität hat. Es ist ihr wichtig, das Bio-Zertifikat. Gut, ich weiß Bescheid. Beim nächsten Mal werde ich es beachten. Tatsächlich läuft es doch manchmal aber anders, oder? Vielleicht merke ich in dem Moment, wo ich realisiere, dass sie, meine Frau, nicht so glücklich ist, wie sie sein sollte, einen kleinen Stich in meinem Herzen. Vielleicht verärgert es mich sogar ein bisschen. Und ich merke so eine kleine Welle von Wut darüber, dass sie den Stoff nicht mag, den ich ihr aussuchte. Bin ich doch extra am Stoffladen angehalten, hab mich durch hunderte Ballen türkisenen Stoff gekämpft, um diese Wahl zu treffen. Meine Frau sollte das wertschätzen. Sollte. Sie sollte. Das ist die sogenannte normative Erwartung. Meine Frau sollte sich freuen. Ich habe ein Recht darauf, weil ich habe etwas Zeit und Geld investiert. Und da wäre doch Dankbarkeit das Mindeste, was ich erwarten kann. Oder? Und kommt es nicht, fühle ich mich abgewertet. Vielleicht habe ich das Gefühl, ich bin zu blöd, überhaupt was richtig zu machen. Nicht mal ein Geschenk kann ich machen. Ich bin in meinem Anspruch auf Dankbarkeit verletzt. Sagte Franklin nicht, nichts ist so schmerzhaft wie verletzte Erwartung? Bleiben wir noch ein bisschen bei meinem Beispiel. Denn tatsächlich könnte es auch anders passieren. Was passiert, wenn die Frau merkt, oh, das Geschenk, das löst bei mir nicht die erwartete Begeisterung aus? Sie denkt sich vielleicht, oh, ich möchte nicht, dass mein Mann sich gekränkt fühlt, sondern ich möchte diese positive Geste wertschätzen. Dieses Geschenk soll meine Beziehung nicht belasten, sondern bereichern. Und so sage ich nichts. Und das soll gar nicht so selten vorkommen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe gehört, es gibt Männer, die schenken zum 50. Hochzeitstag noch immer die falschen Blumen, weil sie nicht wissen, was die Lieblingsblumen ihrer Frauen sind. Sie hatte die Erwartung, wenn sie ehrlich sein würde, dann würde das ihren Mann enttäuschen. Und sie antizipiert diese normative Erwartung, die der Mann an sie stellt, und macht daher gute Miene zum eigentlich falschen Spiel. Ja, sie freut sich. Und über die Aufmerksamkeit freut sie sich ja wirklich. Aber sie verzichtet darauf, seine erwartete Dankbarkeit zu enttäuschen, indem sie sagt, vielen Dank, aber das gefällt mir nicht. Und was passiert? Der Stoff wandert ins Regal. Er wird nicht genutzt. Der Schenker, er konnte nicht lernen. Die Frau, sich eigentlich nicht ungeteilt freuen. Der Stoff, er konnte nicht umgetauscht werden. Und ich erwarte, es wird nicht der einzige Stoff im Regal bleiben. Es wird ein zweiter kommen, ein dritter. Von dem Stoff, der eigentlich keine Freude macht. Und es wird immer schwerer umzukehren und zu sagen, du, eigentlich ist das der falsche Stoff. Wenn ich darüber nachdenke, woher so ein Teufelskreis kommt, dann kommt er wahrscheinlich auch aus Erwartungen. Nämlich aus der Erwartung, dass es in einer guten Beziehung keine Enttäuschung geben darf. Vielleicht aus der Erwartung, dass die Liebe leidet, wenn ich eine Enttäuschung artikuliere. Vielleicht sehen wir, dass Erwartungen so unser Leben und unsere Beziehungen steuern. Und warum? Weil wir es so gelernt haben. Schon in unserer Familie, als der Vater uns zu guten Leistungen anspornen wollte. Und er sagte, Junge, du wirst mich doch nicht enttäuschen, oder? Oder die Mutter uns nötigte, etwas zu erzählen, was uns auf der Seele lag, aber was wir im Moment eigentlich nicht erzählen wollten. Immer wieder fragt sie, nur sag doch, was los ist. Mir kannst du es doch sagen. Ich bin doch vertrauenswürdig. Wie soll das Kind mit der 5 nach Hause kommen, wenn zu der peinlichen Niederlage dieser schlechten Note auch noch die Erwartung besteht, den Vater zu enttäuschen? Stellt denn das nicht die Beziehung in Frage? Kann denn der Vater noch stolz sein auf sein Kind, das ihn so enttäuschte? Ja, wir stellen ja gar nicht in Frage, dass die Mutter vertrauenswürdig ist. Wir sind davon überzeugt, wir könnten ihr alles anvertrauen. Aber eigentlich möchte ich das im Moment nicht tun. Und indem sie das so fragt, hebt sie ihre eigene Beziehung in den Mittelpunkt der Frage. Du kannst mir doch vertrauen. Was soll ich sagen? Wenn ich jetzt nichts sage, was sage ich meiner Mutter? Ich sage ihr, nein, ich vertraue dir nicht, das will ich nicht. Ich will doch nicht meine Beziehung belasten. Sie würde mein Schweigen aber als Misstrauen interpretieren. Ein Dilemma, oder? So entsteht in einer Beziehung statt Liebe Druck. Warum denke ich in einer Predigt darüber nach? Weil ich mich frage, ob wir auch unsere Beziehung zu Gott so gestalten. Was erwarte ich von ihm? Was erwartet er von mir? Und gibt es so eine normative Erwartung auch bei Gott? Jedenfalls kenne ich Menschen, die ein Problem damit haben, dass ihr Leben scheinbar an den Geboten der Bibel gemessen überhaupt nicht gelingt. Sie schaffen es nicht, immer ganz ehrlich zu sein. Obwohl das doch Gott von ihnen erwartet, oder? Und sie fragen sich, jeden Tag falle ich wieder in die gleiche Falle. Und wenn ich ehrlich bin, dann schaffe ich es nicht mal einen einzigen Tag ganz ehrlich zu sein. Kann ich damit denn schon wieder zu Gott kommen? Und wenn ich abends in meinem Bett liege und mit Gott über meinen Tag rede, dann ist es mir vielleicht so peinlich, schon wieder um Vergebung für diese gleiche Schwäche zu bitten. Da lasse ich es lieber. Ich suche mir einen Umweg um das Thema. Ich mache dann vielleicht einen Umweg um mein Abendgebet. Letztlich mache ich einen Umweg um Gott. Muss Gott nicht enttäuscht von mir sein? Und kann er diese vermutete Enttäuschung überhaupt ertragen? Kann Gott sie ertragen? Warum hat er uns denn die Gebote überhaupt gegeben, wenn er nicht erwarten würde, dass ich sie auch befolge? Und wenn ich sie nun nicht erfolgreich erfülle, bin ich dann überhaupt bereit, dass Jesus wiederkommt? Jesus selbst predigt über sein Wiederkommen und Lukas hat es uns aufgeschrieben. Lukas in Kapitel 21 ab Vers 26. Lukas schreibt uns dort, dass Jesus sagt, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann steht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Was möchte Jesus für uns? Er erweckt doch die Erwartung, dass wir unsere Häupter erheben können, ja sogar sollen, denn es kommt die Erlösung für uns, für die ganze Schöpfung, der Beginn des Vollkommenen. Ist das nicht gut? Die Schlüsselfrage, die sich aus einer normativen Erwartung ergibt, ist: Wird bei einer Enttäuschung dieser Erwartung die Beziehung Schaden nehmen? Wird mein Vater, meine Mutter oder meine Gottesliebe entzogen, beendet, wenn ich die Erwartung nicht erfülle? Werde ich die geliebte Person verlieren? Und auf die Gottesbeziehung bezogen, macht Gott seine Beziehung abhängig von den Erwartungen, die er an uns hat? Paulus schreibt dazu, wie ich finde, sehr eindeutig in Kapitel 8 des Römerbriefes. Römer Kapitel 8, ab Vers 31. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will gegen die Erwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der Recht spricht. Wer will da verurteilen? Jesus Christus ist es, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auferweckt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und er tritt für uns ein. Wer will uns also scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Not, Verfolgung, Hunger oder Blöße, Gefahr oder Schwert? Denn ich bin mir gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Denn Gott selbst beschreibt sich als die Liebe. Und wie diese Liebe ist, können wir lesen in dem häufig bei Trauungen zitierten Hohelied der Liebe aus 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Gott ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht mal das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Gott lässt sich nicht erbittern, Gott rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe, sie freut sich über die Ungerechtigkeit, Sie freut sich aber an der Wahrheit. Gott erträgt alles, glaubt alles, hofft alles und erduldet alles. Denn die Liebe hört niemals auf. Die Liebe hört niemals auf. Gott hört niemals auf, uns zu lieben. Er ist kein enttäuschter Vater, der seinen Stolz und seine Zuneigung von unserer Leistung abhängig macht. Ich habe den Satz, du wirst mich doch nicht enttäuschen, mein Sohn, noch nicht so in der Bibel gelesen. Weil mich Gott kennt und weil er weiß, dass wir alle Übertreter seiner Gebote sind, weil das genau der Grund war, warum Jesus das erste Mal auf diese Welt gekommen ist, weil er uns retten will, wird er nicht aufhören, mich zu lieben. Was kann ich also erwarten? Was kann ich erwarten? Liebe. Er wird seine Liebe zu mir nicht in Zweifel ziehen. Und weil diese Liebe da ist, kann ich sie auch nicht verdienen. Die Idee, dass ich mit dem Halten der Gebote irgendetwas an Gottes Liebe zu mir ändern, reduzieren, manipulieren könnte, ist eine falsche Idee. Ich erschüttere und verändere seine Liebe nicht. Ich verändere vielleicht mein Verhalten. Ich ändere vielleicht meine Welt. Aber nicht seine Liebe. Und ich darf ehrlich sein, wenn ich immer wieder Stoff ohne Bio-Siegel kaufe. Weil Gottes Liebe zu mir unveränderlich ist, darf ich in ihr lernen. Mein Verhalten und meine Einstellung dürfen immer wieder scheitern, ohne Angst, dass ich Gott verliere. Denn wenn diese Liebe nicht in Frage steht, dann kann ich darin lernen und Fehler machen. Nicht die Liebe wird in Frage gestellt, sondern mein Verhalten wird in Frage gestellt. Denn diese Liebe freut sich an der Wahrheit, auch wenn die Wahrheit mich erkennen lässt, dass mein Leben nicht gelingt. Nicht mal, obwohl ich es vielleicht gut meine. Nicht mal, obwohl ich mir vielleicht sogar richtig Mühe gebe. Das liegt daran, dass wahre Liebe immer Freiheit schenkt. Wahre Liebe erwartet nichts und gibt alles. Normative Erwartungen entstehen aus dem Gedanken, dass mir der andere etwas schuldet. Vertrauen, Respekt, Anerkennung. Er ist nicht frei, sondern ich habe einen Anspruch darauf, weil ich der Vater bin, ich die Mutter bin, weil ich etwas gegeben habe oder investiert habe, darf ich Liebe als Gegenleistung erwarten. Aber Gott, der wohl das Größte gegeben hat, sich selbst, gibt die Liebe umsonst. Johannes schreibt uns, dass es nicht die Liebe Gottes ist, dass das nicht die Liebe Gottes ist, die fordert. Denn er schreibt in Kapitel 8, Vers 36, wen also der Sohn frei macht, den wird er wirklich frei machen. Und wer will, sogar von Gott. Er liefert sich uns ganz aus. Obwohl er in Jesus alles gegeben hat, hat seine Liebe keine Bedingung. Und deswegen ändert sich auch nichts daran, was ich von Gott erwarten darf. Immer offene Arme. Wenn Gott mich so liebt, dann kann ich das vielleicht auch. Und hier wird die praktische Bedeutung dieser Liebe relevant und vielleicht erlebbar. Ich kann durch diese existierende, bedingungslose Liebe lernen, auch meine Beziehungen neu zu gestalten. Lernen, sozusagen ein anderes Geschenk zu kaufen. Zu fragen, ob es die richtigen Blumen sind. Es aushalten, wenn es jahrelang die falschen waren. Und um Vergebung bitten, dafür, dass ich bisher so ignorant war. Vielleicht ist das was, was ich auch von mir erwarten sollte. Menschen mit dieser gleichen bedingungslosen Offenheit zu begegnen. Meine Erwartung an sie zu reflektieren. Woher kommen sie? Warum möchte ich, dass sie meinen Erwartungen entsprechend leben? Gibt es einen guten Grund dafür? Oder manipuliere ich nur die Freiheit der anderen? Anders gefragt, wissen meine Kinder, weiß meine Frau, dass ich sie liebe, auch wenn das Lernen in der Klausur nichts nutzte, auch wenn das Zimmer nicht aufgeräumt und ein Geheimnis von mir verborgen bleibt? Dürfen sie mir ohne Angst sagen, dass ihnen mein Geschenk nicht gefällt? Wenn sie Teenager sind, vielleicht sogar, dass sie mich ein bisschen peinlich finden. Wissen meine Eltern, dass ich sie liebe, auch wenn ich ihnen sage, heute passt mir dein Besuch nicht so gut? Ich denke, wir müssen das üben. Und ich komme zurück auf das Engagement für die Menschen, die aus dem Ausland zu uns hier ins Jerichoer Land gekommen sind. Wir haben am Anfang dieses Gottesdienstes einen kleinen Einblick bekommen. In Friedensau kommen rund ein Drittel der Studierenden aus dem Ausland. Das ist der höchste Teil ausländischer Studierender an einer Hochschule oder Universität des Landes Sachsen-Anhalts. Und es wird im Land, im Kreis und in der Stadt gesehen. Es wird wahrgenommen, weil dieses Miteinander ganz gut gelingt. Trotz der unterschiedlichen Kulturen, der unterschiedlichen Sprachen und sogar des unterschiedlichen Glaubens. Warum gelingt das? Ich habe dazu eine These. Tatsächlich versuchen wir, jedem Studierenden, egal woher er kommt, mit der gleichen Erwartung zu begegnen. Du bist nun Mitglied dieser Hochschule, genau wie alle anderen. Das bedeutet, du bist eingebunden, du bist wahrgenommen und du darfst dich wahrnehmbar machen. Wir gestehen dir Freiheit zu und begegnen uns auf Augenhöhe. Und das funktioniert. Und dieses Modell möchte ich gerne übertragen auf unsere Gemeinde und auf unsere Gesellschaft. Wir können den Menschen auf Augenhöhe begegnen, wenn wir erkennen, wir sind gleich, wertvoll und frei, aber gemeinsam an einem Ort. Und dieser Ort ist ein Ort, an dem jeder um seiner selbst willkommen ist. Meine Haltung ihnen gegenüber ist erstmal ganz unabhängig von ihrem Verhalten. Ich bin lernbereit. Diese Haltung lässt Beziehungen gelingen, weil sie wertschätzen, ohne zu vereinnahmen. Und vielleicht machen wir damit ein bisschen sichtbar von dem, was wir in der Liebe Gottes bei uns erfahren. Annahme. Ich möchte diese Predigt schließen, indem ich nochmal zurückkomme auf Miller und die große Enttäuschung vor 172 Jahren. Seine Erkenntnis war, was den Zeitpunkt der Wiederkunft anging, nicht richtig. Wie lautete der Text zur Predigt? Die Erkenntnis bleibt Stückwerk. 1844 nahmen die Adventgläubigen, die 19 Jahre später die Siebenten-Tags-Adventisten gründeten, die Enttäuschung als Herausforderung. Nicht an Gottes Wort zu zweifeln, an seinen Versprechen oder seiner Liebe, sondern als Herausforderung, ihre Auslegung zu überprüfen. Sie nahmen Franklins Weg, mit der enttäuschten Erwartung umzugehen. Sie forschten weiter. Und für mich ist diese Geschichte der frühen Adventgläubigen in vielerlei Hinsicht vorbildhaft. Meine Erkenntnis ist immer vorbehaltlich, immer nur ein Bruchteil, immer nur Stückwerk. Wie sagte der Text zur Predigt? Denn Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unsere Weissagen. Und daraus erwächst Demut. Ich kann nicht die Erwartung haben, dass ich Gottes Offenbarung ganz verstehe. Das kommt erst, wenn das Vollkommene kommt, wenn das Vollkommene selbst da ist, wenn Jesus wiederkommt. Und das erwarte ich bestimmt. Wann wird das geschehen? Ich habe den Eindruck, schon Petrus wusste, welche Fragen die Menschen am 23. Oktober 1844 stellen würden. Denn sie stellten sie schon kurz nach der Himmelfahrt. Und er lässt sie in seinem zweiten Brief im dritten Kapitel zu Wort kommen. Wo ist nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Und er antwortet darauf so. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann seine Versprechen jederzeit erfüllen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Gott ist vertrauenswürdig. Gott liebt uns. Gott will uns retten. Alle sollen dabei sein, wenn es vollkommen wird. Aber nicht um den Preis des Zwanges. Gott liebt und schenkt deswegen Freiheit. Und vielleicht ist es ein guter Moment, unsere falschen Vorstellungen und unsere Angst vor Gottes möglicher Enttäuschung zu überwinden und umzukehren. Immer in Gottes geöffneten Armen. Amen.